Amen. Weil er von dem Boden gegessen hat und satt geworden seid. Amen. Arbeitet nicht für die Speise, die vergeht, sondern für die Speise, die zum ewigen Leben bleibt. Amen. Herr Jesus, ja, wir haben letztes Mal und auch vorletztes Mal schon über Essen gesprochen. Leider habe ich die letzte Versammlung nicht, war ich nicht hier, sondern nebendran. Und habe auch nichts hören können, aus technischen Gründen. Das heißt, es kann sein, ich sage jetzt Sachen, die letztes Mal auch schon gesprochen worden sind. Ich hoffe, ihr vergebt mir. Ich möchte einfach ein bisschen weitermachen und vielleicht das eine oder andere nochmal wiederholen. Ja, es geht. Ich möchte nochmal den Vers aus Apostelgeschichte, den ich heute Morgen schon mal vorgelesen habe, nochmal kurz hervorholen. Kapitel 11, Apostelgeschichte 11. Und da heißt, ich lese ihn nochmal vor. Und es gab, das ist Vers 20. Es gab aber einige unter ihnen, Männer von Zypern und Kyrene, die kamen nach Antiochien und redeten auch zu den Griechen und verkündigten ihnen den Herrn Jesus als das Evangelium. Sie verkündigten ihnen eine Person. Sie verkündigten ihnen Jesus Christus als das Evangelium. Jesus ist das Evangelium. Jesus ist die frohe Botschaft. Um ihn geht's heute Morgen und um ihn geht's eigentlich immer. Und wenn es hier heißt, in Johannes 6, dass wir für die Speise arbeiten sollen, die bleibt, so geht es auch um Jesus. Es geht immer um ihn. Er ist der Retter. Er ist der Erlöser. Und er ist auch unsere Speise. Ja, und es geht darum, ihn mehr kennenzulernen. Die Überschrift heißt ja, wer mich isst, der wird leben. Und es ist einfach nur das Zitat aus Johannes 6, Vers 57, wo es heißt, wie mich der lebendige Vater gesandt hat und ich um des Vaters willen lebe, so wird auch, wer mich isst, um meinetwillen leben. Leben hat mit ihm zu tun. Er sagt zu Maria und zu Martha, sagt er, ich bin die Auferstehung um das Leben. Es geht darum, ihn zu berühren. Es geht darum, zu ihm zu kommen. Und es geht darum, ihn zu essen. Und wir haben in der Vergangenheit darüber gesprochen, dass ihn zu essen, es braucht zwei ganz wichtige Dinge. Ellen, was braucht man, um ihn zu essen?
Jetzt kommen wieder die blöde Fragen. Ja.
Vielleicht Glauben.
Glaube brauchen wir. Und was brauchen wir noch? Eins haben wir schon mal. 50% haben wir erreicht. Glaube. Was hast du denn jetzt benutzt, Kathleen?
Mein Mund.
Ja. Also, was brauchen wir noch?
Worte.
Genau. Wir brauchen Worte, wir brauchen unseren Mund. Weil das Wort sagt, und das ist der Anfang, und der bleibt bestehen, wie wirst du gerettet, sagt dir Römer 10, der Herr, und dann zeigt uns der Paulus in einer einfachen Weise, wie wirst du gerettet. Er sagt, du musst im Herzen glauben und mit dem Munde bekennen. Ja, du bekennst das, was du im Herzen glaubst. Und wenn du das Richtige glaubst, dann wird was passieren. Das kommt darauf an, was du glaubst, ja. Das Wort sagt, wenn du an ihn glaubst, wirst du nicht zu Schanden werden. Ja, wenn du an ihn glaubst, diesen Jesus, den sie hier in Antiochien als Evangelium verkündigt haben, wenn du an ihn glaubst und mit deinem Munde bekennst, dann empfängst du ihn. Und das geht nicht nur am Anfang so, sondern es geht jeden Tag so. Jeden Tag können wir ihn im Glauben essen. Und es ist eben der Unterschied zu einer Religion. Bei der Religion tust du etwas und du denkst vielleicht, durch dein Tun wirst du Gott gefällig. Der Unterschied zwischen einem Kochbuch lesen und Essen kennen wir alle. Wenn du ein Kochbuch liest, was passiert dann, Ina? Du wirst nicht satt. Mir hat mal eine, meine frühere Vermieterin, ich war, habe ja in Untermiete in Frankfurt gewohnt, und sie hat mir erzählt, als sie so in der, im Alter von den, von dir war, Ina, hat sie erzählt, in der Zeit gab es nicht so viel zu essen. Und weißt du, was sie am liebsten gemacht hat? So richtig viel Spaß hat ihr das gemacht. Sie hat am liebsten Kochbücher gelesen. Von morgens, nicht von morgens bis abends, weiß ich nicht, aber sie hat gesagt, sie saß oft mit der Freundin zusammen und sie haben Kochbücher gelesen. Und das konnten sie stundenlang, weil sie waren hungrig. Und du wirst nicht satt. Und wenn wir als mal, wenn die Claudia mir vom Kuchenrezept oder irgendwas schwärmt, dann weiß ich, wir haben nur nichts gegessen. Weil, wenn du mal viel gegessen hast, dann kommst du nicht auf die Idee, über Kuchenrezepte zu reden, oder? Thema erledigt. Und weißt du, so soll es eigentlich beim Herrn sein. Wenn wir zum Herrn kommen, es darf nicht dabei bleiben, dass wir nur über das Rezept reden. Dass wir nur darüber reden, dass man den Herrn essen kann, sondern wir müssen ihn essen. Weil dann wirst du satt. Er sagt hier in Johannes 6, wahrlich, wahrlich, ihr sucht mich nicht, weil ihr Zeichen gesehen habt. Das hat sie, er sagt, das beeindruckt zwar Menschen, aber das ist nicht so sehr das, was Menschen beeindruckt, er sagt, sondern weil ihr von dem Brot gegessen habt und satt geworden seid. Satt sein ist ein, wie soll ich sagen, wenn du nicht satt bist, bist du ein armer Mensch. Du drehst dich immer um das, was du brauchst. Und wenn du satt bist, dann kannst du ausruhen. Also ich genieße immer den Mittagsschlaf. Das mache ich aber immer nur, wenn ich was gegessen habe vorher. Also hungrig bin ich noch nie ins Bett gegangen, ich sag's euch. Weil du musst essen, um fröhlich zu sein. Sie aßen und wurden fröhlich, gibt es an einer Stelle. Gell? Essen stellt zufrieden. Und zwar das richtige Essen. Das habe ich sogar die letzte mit einer Arbeitskollegin gesprochen, dass wir so viele Dinge tun, die uns nicht satt machen. Ja, das hat sie selber bezeugt. Sie hat gesagt, ja, sie hat einen Bruder, der hat ein bisschen Probleme und er macht das und jenes und dies und jenes, aber er wird nicht satt. Dass wir so viel machen, zeigt manchmal nur, dass wir nicht satt sind. Ja, wenn du satt bist, dann geht es dir gut. Und der Herr sagt deswegen in 27, also Johannes 6, Vers 27, arbeitet nicht für die Speise, die vergeht. Das ist, weißt du, eine Lebensausrichtung. Arbeitest du für etwas, das vergeht? Oder arbeitest du für etwas, das bleibt? Gell? Philipp hat jetzt einen neuen Job, neue Voraussetzungen, neue wie sagt man so schön, Anforderungen. Die Frage ist, was arbeite ich da? Ist das für immer? Würde ich das dann dort für immer halten? Sei es wird bei mir sein und du bei ihm. Es ist am Ende doch vergänglich. Gell? Heute bist du bei Zeiss, morgen bist du vielleicht wieder irgendwo anders. Und wenn wir arbeiten, ich war fast 20 Jahre bei ihm im Reichsteller Markt, heute arbeite ich auch nicht mehr dort. Gell? So viel arbeiten wir. Die Frage ist, was ist unsere Zielrichtung? Und der Herr sagt, sei klug, arbeite für das, was bleibt. Amen. Und was ich heute Morgen eigentlich noch zeigen will, das kommt jetzt nachher, das steht hier Arbeit. Das heißt, Essen ist auch Arbeit. Es fliegt dir nicht in den Mund. Den Herrn zu essen ist keine, ist automatisch, da ist kein Automatismus dabei. Du machst dich morgens auf und das Essen kommt schon in dich hinein. Sondern hier steht Arbeit. Wir sollen nicht für die Speise arbeiten, die vergeht, aber wir sollen arbeiten für die, die bleibt. Für die Speise sollen wir arbeiten, da lohnt es sich. Amen. Gut. Jetzt möchte ich ein paar Verse aus dem Alten Testament lesen. 1. Mose 9, 3 bis 4. Und zwar vielleicht ganz kurz noch, wir können es andersrum machen, wir bleiben kurz im Neuen Testament und wir schauen uns Johannes 6 auch an, 51 und 58. Dann habt die Verse davon habt ihr wahrscheinlich letztes Mal auch gelesen. Vielleicht lesen wir sie zusammen, das sind ja einige Verse. Johannes 6, 51, 8 bis 58 können wir ja im Wechsel lesen. 51. Brüder können anfangen. Ich bin das lebendige Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot isst, wird er leben in Ewigkeit. Und das Brot, welches ich geben werde, ist mein Fleisch, das ich geben werde für das Leben der Welt.
Da stritten die Juden untereinander und sagten, wie kann dieser uns sein Fleisch zu essen geben?
Da sprach Jesus zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr das Fleisch des Menschensohnes nicht esst und sein Blut nicht trinkt, habt ihr kein Leben in euch.
Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat ewiges Leben und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag.
Denn mein Fleisch ist die wahre Speise und mein Blut ist der wahre Trank.
Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm.
Amen. Wie mich der lebendige Vater gesandt hat und ich um des Vaters Willen lebe, so wird auch, wer mich isst, um meinetwillen leben.
Dies ist das Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist, nicht wie die Väter gegessen haben und gestorben sind. Wer dieses Brot isst, wird in Ewigkeit leben.
Amen.
Jetzt müssen wir noch 63 lesen.
63 ist schon lesen.
Der Geist in sich ist ja lebendig gemacht, das Fleisch ist nicht Sünde. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und sind Leben.
Amen. Warum ich diese Verse lese, es gibt hier davor noch einen Vers, den haben wir auch übersprungen, auch. Da heißt dann in Vers 60, viele nun seiner Jünger sagten, als sie es hörten, dieses Wort ist hart. Wer kann es hören? Wenn du damals ein Jude gewesen bist und du hast dieses Wort gehört, es war für dich sehr, sehr hart. Warum? Ich glaube, du weißt warum. Genau. Als Jude bekommst du von Kindesbein an gesagt, trinke kein Blut. Und dazu möchte ich zwei, drei Verse lesen, weil es ist wichtig, dass der Herr sagt, wer mein Blut nicht trinkt, hat keinen Anteil an mir. Für den Juden war Blut, wenn du so willst, absolut tabu. Und für den Herrn und für uns ist es quasi ein Muss. Das möchte ich euch zeigen. Es hört sich jetzt ein bisschen makaber an, aber ihr werdet es verstehen, wenn wir die Verse gelesen haben. 1. Mose, Kapitel 9, 3 bis 4. Wir lesen erstmal ein paar Verse und danach spreche ich sagen was. Also erstmal 1. Mose 9, 3 bis 4. Das kann ja jemand lesen, der es hat.
Alles, was sich regt, was da lebt, soll euch zur Speise sein. Wie das grüne Kraut gebe ich es euch alles. Nur Fleisch mit seiner Seele, seinem Blut sollt ihr nicht essen.
Dann 3. Mose 17, 10 bis 11.
Jedermann aus dem Haus Israel und von den Fremden, die in ihrer Mitte als Fremde wohnen, der irgendwelches Blut isst, gegen die Seele, die das Blut isst, werde ich mein Angesicht richten und sie aus der Mitte ihres Volkes ausrotten. Denn die Seele des Fleisches ist im Blut, und ich selbst habe es euch auf den Altar gegeben, Sühnung für eure Seelen zu erwirken. Denn das Blut ist es, das Sühnung tut, durch die Seele in ihm.
Amen. Und dann nochmal 5. Mose 12, 23 bis 25.
Nur halte fest daran, kein Blut zu essen,
Denn das Blut ist die Seele, und du sollst nicht die Seele mit dem Fleisch essen. Du sollst es nicht essen, auf die Erde sollst du es gießen wie Wasser. Du sollst es nicht essen, damit es dir und deinen Kindern nach dir gut geht, weil du tust, was in den Augen des Herrn recht ist.
Amen. Ja, also als Jude bekommst du ständig gesagt, du darfst es nicht essen. Warum? Warum darf er es nicht essen? Da gibt es eine Begründung. Er begründet es ja immer. Es ist die Seele darin. Ja. Das heißt, das Blut, es steht in der Bibel für das Wesen dieses Tieres. Ja, die Seele ist eigentlich normalerweise, ich meine nicht, ja, meine Person. Die Seele steht für die Person, für das Wesen dieser Person, für die ganze Person eigentlich. Und bezogen auf die Tiere, die nur ein Bild sind, wir sollen nicht die Person eines Tieres, das Wesen eines Tieres in uns aufnehmen. Weil wenn du dich mit was du dich fühlst, sagt die Bibel, das wirst du auch zum Ausdruck bringen. Das Wesen eines Tieres ist nicht das, was das uns Menschen entspricht. Ja? Niemand von uns möchte gern wie ein Affe sein. Manchmal benehme ich mich zwar wie einer, aber ich möchte eigentlich keiner sein. Oder wie, was weiß ich, ein wilder Stier oder sowas. Gell? Wir benutzen ja auch gerne die Tiere, weil sie uns manchmal doch im Verhalten ähneln. Gell? Aber der Herr, und das geht es mir heute Morgen, den Herrn, den müssen wir in seiner Ganzheit aufnehmen. Seine Seele, sein Wesen, seine Natur ist das, was wir brauchen. Gell? Ja, wir brauchen nicht vom Herrn Ratschläge, wie wir uns verhalten sollen. Wir brauchen nicht vom Herrn ein Kodex, weißt du, an verschiedenen Regeln, und die müssen wir abarbeiten. Was wir brauchen, ist er selber. Und zwar in seiner ganzen Person. Und deswegen sagt er, ihr müsst mein Fleisch trinken. Wer mein Blut isst, sagt er, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat ewiges Leben. Und für einen Juden eine Katastrophe. Und ich sage euch was, für einen Religiösen auch. Ich war in Frankfurt, kommen wieder die alten Geschichten, in einer Hausversammlung, da war eine ehemalige Nonne drin und ein ehemaliger Papst. Also keine, die waren noch nicht fertig, die waren beide Novizen. Und sie haben diesen Hauskreis geleitet. Mit Flötenmusik und netten Versle, den sie vorgelesen haben, war ganz heilmütige, religiöse Atmosphäre. Und jetzt kamen wir da rein, grob wie wir sind, haben die Bibel aufgeschlagen, haben gesagt, lesen wir doch in die Bibel. Lassen wir doch den Firlefanz, die Flöterei und das Ganze. Schauen wir doch, was der Herr uns, zu uns redet. Und es gab eine Scheidung, das war beeindruckend. Der eine hat gesagt, der war ganz baff erst, der war echt baff. Und wir haben ihm das Evangelium gepredigt. Und du hast gemerkt, er hat den Herrn nicht aufgenommen. Er hat eine religiöse Vorstellung gehabt, aber hat den Herrn nicht wirklich berührt. Und er kam dann auch nächstes Mal nicht mehr. Und die andere, die ehemalige Fastnonne, also die Novizin, sie hat was berührt und sie kam wieder. Und sie kam wieder und sie hat den Herrn aufgenommen. Aber es gab diese Trennung, ja. Die Religion kann so schön zusammenkommen. Aber es geht darum, ihn zu ergreifen. Es geht darum, ihn aufzunehmen. Gell, die Religion war beeindruckt, was Jesus getan hat. Aber als er gezeigt hat, ich bin es, ich bin der, der auf den ihr wartet, ich bin der, den ihr braucht, und ich bin das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Sie haben von diesem Lamm dauernd erzählt, aber sie haben es nie erkannt, oder beziehungsweise jetzt stand dieses Lamm vor ihnen und dann wollten sie es nicht essen. Die Religion, ich war auch mal religiös, die Religion ist gut, wenn sie dich zum Herrn bringt. Aber sie ist meistens ein Hindernis, leider. Wir schauen noch mal zwei Verse an. War ich jetzt schon fertig? Also, was ich euch zeigen wollte, war, dass sein Blut eben sein Leben ist. Seine Seele ist. Und dass er möchte, dass wir an seinem Wesen Anteil haben. Und das will er, dass wir darum ringen. Er will nicht, der Gott will keine wohlerzogene Affen. die nur das tun, was er denkt, sondern er will ein Gegenüber. Ein Wesen, eine Braut, die ihm entspricht. Und es geht nur, wenn wir sein Wesen haben. Nur wenn wir seine Natur haben, entsprechen wir. Und das ist wichtig, habe ich gestern mit dem Türzer auch geredet. Gell, Türzer? Wenn du dieses Leben nicht hast, wirst du nie zufrieden sein. Du kannst es denken, in der Jugend denkst du es, es gibt so viele Sachen, die die Welt dir vorgaukelt, die dich auch mal eine gewisse Zeit zufrieden machen, aber du wirst nie wirklich zufrieden werden. Du wirst immer haschen nach Wind. Gell, da habe ich jetzt kein Problem, das zu behaupten. Das habe ich selber erlebt und ich sehe es auch an so vielen. Die Zufriedenheit kriegen wir nur bei ihm. Weil er ist unser Schicksal. Wir haben ja ein Heft, das heißt Jesus unser Schicksal. Gell? Er ist unser Schicksal, weil wenn wir ihn nicht haben, haben wir nichts. Kurzfristig haben wir alles. Weißt, bei mir in der Apotheke kommen so viele Stars rein, ehemalige Oberärzte, sogar solche, die das Krankenhaus bewältigt haben, die Chefärzte vom Krankenhaus und Professor so und so. Und dann fragen sie mich, ach Herr Braun, ich habe ein Problem, ich kann nicht aufs Klo. Am Schluss ist es reduziert auf einfache, banale Sache. Und dann kommt der große Chefarzt und Oberarzt und sagt, ach Herr Braun, wenn ich Sie nicht hätte. Ja, weil auf einmal verschwindet so viel und was bleibt dann noch? Einfache Dinge. Einfache Dinge. Und du kannst noch so groß steigen, am Schluss fällst, aber wenn du einen Schatz hast, diesen Schatz, diesen Christus, den nimmt keiner dir weg. Gell? Egal wie alt du wirst, den hast du. Gell? Wer den Herrn hat, der hat ihn. Amen. Okay, es geht darum, das soll eigentlich uns Geschmack machen, mir auch, ihn zu essen. Amen. Sein Wesen zu essen, durch ihn zu leben. Und ich möchte zeigen, dass wir haben ja davon gesprochen, sein Wort zu essen. Und sein Wort zu essen ist wichtig. In Matthäus 4, Vers 4 ist eigentlich, wir haben 5. Mose 8, 3 gelesen. Und in Matthäus 4, Vers 4 greift der Herr auch nochmal diesen Vers auf. Den kennt wahrscheinlich auch die meisten von euch. Man kann gut merken, 4, 4, das ist einfach. Da heißt nämlich auch 4, 4. Er aber antwortete und sprach, es steht geschrieben, Amen, nicht vom Brot allein soll der Mensch leben, sondern von jedem Wort, das durch den Mund Gottes ausgeht. Amen. Das ist eigentlich diese von jedem Wort. Wir haben vorher auch den Vers gelesen, Claudia hat es ja gesagt, man soll ihn lesen, hat sie auch recht gehabt, wo es heißt, meine Worte sind Geist und sind Leben. Es geht darum, sein Wort, durch sein Wort zu ihm zu kommen. Und wie essen wir das Wort? Nochmal. Was sind die zwei Grundvoraussetzungen, dieses Wort zu essen? Genau. Das ist so wichtig. Du liest das Wort und du glaubst es und du bekennst mit deinem Mund. Ja, du sagst, ich glaube das. Oder du wiederholst den Vers im Glauben. Das hat mit Essen zu tun. Ich muss im Herzen glauben und mit dem Mund bekennen. Und das ist etwas wie mein tägliches Müsli. Das brauchst du jeden Tag. Also ich brauche mein Müsli jeden Tag, damit ich für den Tag gerüstet bin. Das ist die eine Seite. Aber der Herr, und das würde ich eigentlich heute erzählen, also ich bin jetzt bei meinem Thema angekommen. den Herrn zu essen geht noch weiter. Es hört nicht damit auf, dass ich esse einfach, damit ich lebe, sondern den Herrn zu essen hilft mir auch in so vielen Lebenssituationen. Das heißt, ich kann den Herrn auch spezifisch in Situationen besonders erleben und essen. Und es geht mir eigentlich heute darum, weil ich merke im Gespräch mit vielen und wenn ich zurückgucke, auch bei mir selber, gerade in der Jugend wird man mit so vielen Sachen konfrontiert. Da gibt es Ängste, da gibt es Schwierigkeiten, alle mögliche Art. Auch natürlich in meinem Alter natürlich. Und der Herr will in alle diesen Aspekten eine persönliche, spezielle Speise für uns sein. Ich möchte mal anfangen mit einer Stelle in Psalm 23. Wir können den Psalm vielleicht zusammen lesen, weil der ist so kurz. Es geht dann natürlich nur um eine Stelle, aber er ist wirklich kurz. Das ist vom Eindruck her, glaube ich, besser mal lesen den ganzen. Ein Psalm Davids. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er lagert mich auf einer grünen Aue und führt mich zum frischen Wasser. Er erquickt meine Seele, er führt mich in Pfaden der Gerechtigkeit um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im Tal des Todesschattens, fürchte ich kein Unheil, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl, mein Becher fließt über. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde wohnen im Hause des Herrn immer da. Amen. Den Psalm habe ich ausgesucht, weil er Vers 5, weil er mich angesprochen hat. Er heißt, du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Was David erlebt hat, war, es gibt ein Problem, in dem Fall einen Feind. Und obwohl dieser Feind da ist, erlebt er auch, quasi, wenn du so willst, eine spezielle Ernährung. Er hat einen Tisch im Angesicht seiner Feinde. In unserem Leben gibt es so viele Probleme und Schwierigkeiten, die wie Feinde sind. Sie wollen uns eigentlich zerstören. Sie wollen uns kaputt machen. Sie wollen uns, wie auch immer, vom Herrn wegbringen. Aber der Herr sagt, David, seine Erfahrung war, du bereitest mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Wenn Schwierigkeiten im Leben kommen, hab keine Angst davor. Wenn ein Problem kommt, hab keine Angst. Nimm es als Gelegenheit, einen gedeckten Tisch zu bekommen. Der Herr hat in seinem Leben alle Probleme überwunden. Und der Herr ist verfügbar. Wenn man ein Problem hat, wie auch immer, man kann den Herrn darin ergreifen. Wenn du Sorgen hast, du kannst den Herrn darin ergreifen. Wenn du nicht ein- und ausweichst, wie geht es weiter? Du kannst den Herrn darin ergreifen. Wenn du denkst, alles geht der Bach nach, auch da kannst du den Herrn vergreifen. Wenn du nicht mehr weißt, ein und aus, du kannst den Herrn ergreifen. Das sind alles Feinde, die dich zurückhalten wollen. Oh, was wird es morgen werden? Ergreif den Herrn. Und habe die Haltung, ihn darin zu erfahren, ihn darin zu ergreifen oder ihn darin zu essen. Und die Folge wird sein, ja, du wirst eine spezielle Speise bekommen. Es ist anders, wenn ich den Herrn in einer speziellen Situation erfahre. Es ist spezieller, ja. Und der Herr möchte auch speziell erfahren werden. In allen Situationen, damit wir auch lernen, weißt du, nach immer mehr mit ihm zu leben und zu wandeln.
Und wenn es einem wirklich so gut geht, dass man keine Probleme hat.
Achso, was macht man dann? Macht nichts. Genau.
Muss auch essen, wenn es dir gut geht.
Wenn es dir so gut geht, dann ist schon wieder verdächtig.
Ja.
Dann muss ich schon wieder fragen, was ist passiert, dass mir so gut geht. Gell? Ja, manche haben denken natürlich, weißt du, im Grunde genommen, schau, wenn es dir gut geht, dann liegt es auch daran, dass du oft, also wenn ich es bei mir betrachte, weil ich so, wie soll ich sagen, im Gleichklang laufe. Ich brauche nur mal vom Herrn bezeuge, dann geht es mir schon ein bisschen gut. Ich brauche nur mal in irgendeiner Situation für den Herrn einstehen, dann habe ich schon 5 gegen mich. Ja, also es ist so einfach, wenn es einem zu gut geht, in Schwierigkeiten zu kommen. Du musst nur von Jesus erzählen. Stephanus, ich habe ja auch Apostelgeschichte 11 gelesen, wie die Luban, das sind scheinbar irgendwie ähnlich in der Apostelgeschichte. Und da gab es eine Riesenverfolgung wegen einem Mann, der seinen Mund nicht halten konnte. Der hat eigentlich ihnen nur erzählt von Gottes Vorsatz und schon sind sie so wütend worden, dass die ganze Verfolgung kam. Also ich habe keine Sorge. Es gibt jeden Tag neue Probleme. Aber es stimmt schon, da hatte Gerhard recht. Wenn wir den Eindruck haben, es ist alles gut, dann genieße. Genieße und suche keine Schwierigkeiten. Sie werden schon kommen. Jetzt will ich noch, ich bin ja schon fertig, sitze eigentlich um. Vielleicht noch ganz kurz. Nein, ihr fällt mit. Hä? Mein Zettel ist schon lang, aber. Ich halte immer zusammen. Ja, Herr, wir loben dich.
Amen.
Wir loben dich für deine Person, Herr. Danke, Herr, du bist erbarmbar, Herr.
Amen.
Dich können wir ergreifen, Herr. Dich können wir in alle Situationen hineinnehmen.
Amen.
Amen. Hey, Jesus.